Ja, Gräber haben es in sich, vor allem Knochen. Der große Pioniermissionar, der erste Indienmissionar Samuel Hebig, der auch in Korntal bestattet ist, liebe Freunde, der hat gesagt, wenn ihr mal mein Grab öffnet und nur meine Fußknochen seht, dann sollen euch diese Knochen erzählen, es sind gute Füße, liebe Füße. Sie haben mich durch Indien getragen, treu. Aber noch mehr wird mein Herr drüber sagen, und jetzt kommt Jesaja 52, was wir vorher gehört haben. Wie lieblich sind die Füße der Boten, die Gutes verkündigen, Frieden bekannt machen, die da sagen, dein Gott ist König. Da sind sogar die Fußknochen im Grab wichtig. Die Nationalsozialisten haben sogar die Knochen in den Gräbern von Korntal gefürchtet. Sie wollten diesen alten Friedhof in Korntal, in dem so viele Missionarinnen und Missionare bestattet sind, aufheben. Wir wollen nicht mehr die Erinnerung an diese frommen Leute haben. Und da war es einer, ein Professor Schwenkel, der den Mut hatte, sogar gegen die Machthaber aufzustehen, sodass die Knochen von Samuel Hebig bis heute im Frieden ruhen, auch die Fußknochen. Gräber haben es in sich, das haben die Nationalsozialisten begriffen. Aber auch Gottfried Osaimensa, einer der großen Kirchenführer Afrikas und Madagaskars, er hat uns einmal in unserer Zeit, als wir in Schondorf lebten, besucht. Er kam todmüde an nach einem Nachtflug von Nairobi. Und ich habe gesagt, Gottfried, wir haben eine Dusche und Bett bereit. Er hat gesagt, zuerst will ich auf den Friedhof. Ja, wohin? Ich möchte das Grab von Kristaller. Dieser Missionar Kristaller hat in Ghana über 40 Twi-Sprachen, ganz schwierige Dialekte und Sprachen, erforscht. Und dann stand Gottfried an dem Grab, zuerst in stillem Gebet. Und dann hat er mit strahlendem Gesicht gesagt, er hat unsere Sprache besser verstanden, als wir sie sprechen und verstehen. Es konnte nur der Heilige Geist tun. Gräber haben es in sich. Genau dieser Gottfried Osaimensa hat uns begleitet, 75 bei der großen Weltkirchenkonferenz in Nairobi. Dort im Kenyatta Center haben sich die 3000 Delegierten aus aller Welt versammelt und ein westlicher Missionar hat gleich am ersten Tag seine Weisheiten verzapft und hat gesagt, wir von der westlichen Christenheit müssen Buße tun. Wir müssen Buße tun vor den Afrikanern und vor Gott, dass wir den afrikanischen Völkern das Christentum aufgepfropft haben. Da habe ich gesagt, Gottfried, stimmt das? Hat er gesagt, ich würde den am liebsten mitnehmen auf die Friedhöfe bei uns, in den Dörfern und Krals im Hochland von Kenia. Da stehen die Kreuze noch der Christen, die sich erschlagen ließen, damals beim Mau Mau Aufstand gegen die Engländer. Ihr wisst, 52 bis 56, großer Aufstand, revolutionär gegen die Engländer. Und die Christen haben in den Kral sich weder von den Mau Maus, von den Revolutionären vereinnahmen lassen, noch von Engländern. Lieber haben sich selber totschlagen lassen, als dass sie zur Machete gegriffen haben. Und diese Leidensbereitschaft, diese Sterbensbereitschaft hat hier in Ostafrika das Herz der Massen geöffnet für Jesus. Was muss das für ein Herz sein? Dass Menschen lieber in den Tod gehen, als dass sie sich mit dem Schwert verteidigen. Gräber haben es in sich, sogar Überzeugung. Einer der großen Pioniermissionare Ostafrikas war Dr. Ludwig Krapf, stammte aus Derendingen bei Tübingen. Er hat das große Ziel gehabt, Ostafrika. Er wurde verlacht. Sein eigener Missionsdirektor, Dr. Hoffmann, hat gesagt, wir müssen Indien anpacken. In Afrika ist nichts zu holen, das ist zu schwierig. Aber Krapf hatte dieses Ziel, obwohl er aus Äthiopien hinausgeworfen worden war, furchtbare Entbehrungen erlitten hatte mit seiner Frau Rosine. Sie hatten in der Shoah-Wüste ihr Kind geboren und mussten das Kind dort beerdigen, bedroht durch wilde Tiere. Und schließlich wurden sie aus Äthiopien, aus dem damaligen Habesch, Abessinien hinausgeworfen. Und da hat Krapf nochmal versucht, von der Ostküste aus, da bei Sansibar gegenüber der Halbinsel Mombasa Fuß zu fassen. Und über den Strapazen, kaum waren sie gelandet, dort bei Mombasa, hat die Frau Rosine, die das zweite Kind nach dem Gestorbenen in der Wüste erwartet hat, eine Frühgeburt gehabt, ist dran gestorben und selber das Kind gestorben, die Mutter gestorben. Und der einsame Ludwig Krapf, als er seine Frau beerdigt hatte, hat sich hingesetzt und einen Brief geschrieben an seinen Missionsdirektor Dr. Hoffmann in Basel. Sagen Sie den Freunden unserer Mission, dass hier an der afrikanischen Küste ein einsames Grab ist, in dem ein Glied unserer Gesellschaft liegt. Sie ist das Zeichen dafür, dass der Kampf und das Ringen um Ostafrika begonnen hat. Aber weil der Sieg unseres Herrn Jesus Christus nur über die Gräber von vielen seiner Leute führt, sollen sie wissen, dass der Tag kommen wird, da auch über Ostafrika Jesus siegen wird. Über Gräbern Sieg. Gleich neben dem Grab von Ludwig Krapf, ach, sie wollten alle in Korntaler Erde bestattet sein, weil sie dachten, da in Korntal sind die Türen offen, das Verständnis offen für Weltmission, als es noch in unseren württembergischen guten Gemeinden zu war. Kein Mensch hat gesagt, dass Mission wichtig ist. Aber Korntal war von Anfang an, von 1819 an, weit geöffnet für den Horizont der Weltmission. Also gleich neben dem Grab von Krapf ist auch das Grab von Johannes Rebmann. Stammt aus Gerlingen. Er war der Mitarbeiter von Krapf. Als er 56-jährig verstorben ist in Korntal, heute würde man sagen, ein junger Mann, 10 Jahre vor dem Ruhestand, nicht? Aber er war leergebrannt, erblindet, konnte nicht mehr. Aber es war sein Wunsch, dass auf seinen Grabstein der Satz gesetzt wird, saved in the arms of Jesus, geborgen, gerettet, heil in den Armen von Jesus. Bis heute wird das bezeugt für alle, die über den Friedhof gehen und sind herzlich eingeladen. Ich mache gerne Führung mit Ihnen über diesen Friedhof, weil deutlich wird, nicht wir, auch nicht die Missionarinnen und Missionare, helfen dem Herrn Jesus zu seinen Siegen. So ist die Größe des Herrn Jesus, dass er uns schwache Leute an seinen Siegen teilhaben lässt. Whenever the church is effective, wenn je die Kirche Erfolg hat, then Jesus is effective. Jesus hat dann Kraft, nicht wir. Das wird in diesen Gräbern deutlich. Es waren hervorragende Leute, denn damals, so 1815, 1820, war gerade erst in der evangelischen Welt die Weltmission entdeckt worden. Die katholische Kirche war immer wach gewesen dafür, dass der Herr Jesus seinen Leuten gesagt hat, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Unter den ersten, die nach Ostasien gingen, Entdeckern, da folgte sofort der Franz Xavier bis nach Japan, bis nach China. In Südamerika, den Konquistadoren folgte nach Las Casas die Mission. Wir müssen dann diesen bisher unbekannten Menschen von Jesus sagen. Weil alle Menschen nach Erlösung sich sehnen. Die katholische Kirche hat es gewusst, hat auch gewusst, dass das Christsein normalerweise sehr schnell erstirbt, einschläft, lau wird. Normalerweise. Und deshalb haben sie schon um 1200 nach Christus die Volksmission begonnen. Die katholische Kirche, wir sollten in vielen Gebieten Hochachtung vor der katholischen Kirche, ich bin gern evangelisch, aber das sollte man zur Kenntnis nehmen. Die Prämonstratenser, die Dominikaner haben das betrieben, was bis in unseren Tagen Volksmission genannt wird, Erweckung. Als in der evangelischen Kirche die Pfarrer noch Widerstand machten gegen die erste Evangelisation, das braucht man nicht, wir predigen doch jeden Sonntag gut. Dass es den besonderen Ruf zum Glauben braucht, hat die katholische Kirche begriffen gehabt. Und in der evangelischen Kirche ist erst um 1790, 1800 der Groschen gefallen. Die Reformatoren haben gar nicht dran gedacht, dass man Weltmission machen müsste. Es waren die Engländer, die der Christenheit das vermittelt haben. Also ich habe jetzt hohes Lied gesungen auf die katholische Kirche, jetzt würde ich gern ein hohes Lied auf die Engländer singen. In England gab es in der Nachfolge der Wesleyischen Erweckung Ende des 18. Jahrhunderts ein Aufbruch für Weltmission. Das erste war the Foreign and British Bible Institute. Die Mutter aller Bibelgesellschaften. Und dann kam die London Missionary Society und dann vor allem die große Church Missionary Society. Und in Basel und in Stuttgart haben ein paar Leute begriffen, das ist's, was wir brauchen. Es wurde in Basel 1812 eine Missionsanstalt gegründet. Man wusste überhaupt nicht, wohin man die Missionare aussenden sollte, mit welchem Geld, mit welchen Pässen. Und da haben die Engländer gesagt, schickt sie zu uns. Wir schicken sie dann über die Church Missionary Society, wir ordinieren sie mit anglikanischem Ritus und dann senden wir sie aus. Aber wir wollen First Class Missionaries haben. Wir wollen keine Abenteurer haben, wir wollen keine Greenhorns haben, wir wollen keine Globetrotters haben. Wir wollen First-Class-Missionaries. Die Aufgabe ist so groß, dass wir begabungsmäßig, gesundheitsmäßig, kräftemäßig und durchhalten Leute brauchen erster Klasse. Und als Leute wie Rebmann und Krapf und wie Isenberg dann nach Islington bei London geschickt wurden, hat Henry Fenn, der Leiter der Church Missionary Society, gesagt, those are first class people. Das sind großartige Leute. Aber sogar diese first class people sind ins Scheitern gekommen. Dr. Ludwig Krapf war Jahrzehnte in Afrika und konnte nicht einen einzigen Afrikaner taufen. Rebmann, sein Gefährte, war beinahe 4 Jahrzehnte in Afrika, hat gewirkt, Sprachen erforscht, geografische Erkenntnisse gesammelt, für Heilungen gesorgt, Krankheitshilfe aufgebaut. Aber nur ein einziger Afrikaner, ein Krüppel, Mringe, ließ sich taufen. Auch First-Class-Missionaries kommen ans Ende ihrer Möglichkeiten. Und heute sagt die Christenheit in Ostafrika, sie gehört zu den lebendigsten Kirchen, die wir in dieser Welt überhaupt haben, vielleicht noch Indonesien. Die sagen, die Väter, denen wir das alles verdanken, sind Rebmann und Krapf. Der Kathedrale von Nairobi, im Chor sind riesengroß, wunderbar in farbigem Glas abgebildet, die Väter der Christenheit Johannes Rebmann, Ludwig Krapf. Wenn ich an den Gräbern vorbeigehe, wird mir immer deutlich, was in 1. Korinther 15 steht. Seid fest, unbeweglich und nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Schließlich ist der Jesus auch noch da, um Jesu willen. Der kann selbst aus dem, was uns wie ein Bruch vorkommt, wie Scherben, wie ein Torso, wie ein Fragment, kann er etwas machen. Das ist, was ich bei den Gräbern auch auf dem Friedhof von Korntal immer wieder lerne. His story ist nicht Missionsgeschichte. Missionsgeschichte ist his, seine große Geschichte, was er wirkt, was er kann. Aber nun wollte ich ja mit euch ein wenig über den Friedhof gehen, sozusagen als Appetizer, als Vorgeschmack für einen Besuch, den ihr mal in Korntal macht. Herzlich willkommen. An einigen Gräbern vorbeigehend, aber zuerst muss ich etwas zu Korntal sagen. Korntal ist 1819 gegründet worden. Der Wunsch war, wir wollen eine Gemeinde haben, in der wirklich die Mitglieder nicht bloß dem Namen nach Mitglieder sind, sondern wenn sie schon Mitglieder sind, mitschaffen, voll dabei sind. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Modelle schafft im Bereich der Pädagogik, im Bereich der Diakonie und wir wollen offen sein für die Weltmission. Es hat große Frucht getragen. Weltmission ist nicht so, dass wir sagen, oh, jetzt muss ich dafür auch noch opfern und dafür auch noch beten, sondern den Korntalern hat es geholfen, von allem Anfang an einen weiten Horizont zu haben. Als andere noch lang suchen mussten auf der Landkarte, wo überhaupt Vorderindien ist, da haben die in Korntal gewusst, wo Chombola und Petgeri ist und Mangalore und wer dort wirkt, was für Probleme gibt. Denn wer mit der Missionsgeschichte und mit der Missionsarbeit verbunden ist, der weiß, dass mit der ersten Bekehrung noch lang nichts getan ist. Sondern dass die eigentliche Bewährung danach kommt, beim Hineinwachsen ins Christsein. Liebe Freunde, wie viele junge Leute waren in unseren Jugendkreisen, in unseren Posaunenchören, die nachher weggeblieben sind. Die waren mal begeistert, die waren mal dabei. In der Mission kann man lernen, die Schwierigkeit kommt danach, beim Festwerden im Glauben. Und bei der Mission kann man lernen, dass man sich selber krank macht und überfordert, wenn man dauernd nur an Erfolge denkt. Mensch, wir müssen es doch schaffen. Man muss damit rechnen, dass wir selber ins Scheitern kommen. Der Apostel Paulus hat mal gesagt, wir waren so am Leben verzagt, dass wir meinten, sei mit uns aus. Es geschah aber deshalb, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der Todes lebendig macht. Das kann man in Mission erleben. Vertrauen nicht auf uns selbst. Ludwig Krapf hat gesagt, im Blick darauf, dass man keine Globetrotter, keine Abenteurer brauchen kann, wir brauchen wohl in der Mission angesichts der großen Aufgaben hochintelligente Leute. Wir brauchen Leute, deren Gesundheit und Kraft belastbar ist. Aber wir brauchen vor allem Leute, die sich nicht dauernd selbst überschätzen, sondern bereit sind, sich selbst zu verleugnen. Das ist eben im Zeugnis gehört. Die auch bereit sind, das zu tun, was sie eigentlich vom innersten Herzen aus gar nicht tun wollen, gegen das sie rebellieren. Selbstverleugnung, solche Leute brauchen wir. Aber wie gesagt, ich wollte ja erzählen, hier von Korntal. Nehmen Sie gerade mit hinein, wenn Sie durch das Portal gehen, kommen Sie zuerst an ein Kindergrab. Jakob Friedrich Weidbrecht. Ach, Jetzt müsste ich lang ausholen, von der Mutter zu erzählen, eine englische Christin. Glaubensstark. Der Vater, ein Missionar, Freund von Gottlieb Daimler, stammte aus Schondorf. Unter Weidbrecht war die erste große Erweckung in Indien, der Gegend von Kalkutta. Sie hatten einige Kinder, der jüngste war der Jakob Friedrich. Ach, unser Jakob Friedrich, in dem ungesunden Klima von Kalkutta. Ach, wir schicken ihn doch lieber nach Korntal, ins fromme Korntal, in die gesunde Luft, wo es noch keine Abgase von Stuttgart gab. Da haben sie einige Missionskinder gesammelt. Der Sohn vom Missionar Fjellstadt, die beiden Kinder vom Missionar Häberlin. War eine Reihe von 30, 40 Missionskindern, die aufwachsen sollten im gesunden Korntal. Und dann kam 1852 eine Scharlach-Epidemie nach Korntal. Und unter den 40 Kindern, die während einer Woche gestorben sind und bestattet wurden, waren auch 12 Missionarskinder. Dieses kleine Gräblein erinnert mich an die vielen Kindergräber, ach, Hochland von Usambara in Tansania, Ruanda, Burundi. Immer wenn die Christen auf die Friedhöfe führen, dann kommt man zuerst zu den Kindergräbern, zu den Kindern der Missionare, was die für Opfer gebracht haben. Und wenn Sie Ihre Kinder in Europa ließen, mein eigener Schwiegervater war ein halbes Jahr alt, als seine Eltern ihn zurücklassen mussten und sie selber sind für 10 Jahre nach Kamerun, was das für Mütter bedeutet hat, sich loszureißen von den Kindern um der Aufgabe willen. Verstehen Sie, die haben es durchlitten, was der Herr Jesus mal gesagt hat, wer nicht bereit ist, Vater, Mutter, Brüder, Schwestern, Kinder aufzugeben. Herr Jesus hat sogar gesagt, wer nicht bereit ist, sie zu hassen, der kann mir nicht nachfolgen, kann nicht mein Jünger sein. Diese Opfer wurden gebracht. Da wurde nicht gesagt, weil da habe ich endlich ein Recht auf ein bisschen Freiheit, habe ich nicht auch ein Recht auf ein bisschen Urlaub, habe ich nicht auch ein Recht auf gute Behandlung, auf gute Bezahlung. Das waren keine Helden, die dort in Korntal bestattet sind auf den vielen Friedhöfen. Aber Menschen, die Großes von Jesus erwartet haben. Und wenn wir etwas brauchen heute, liebe Freunde, in der Christenheit, dass wir wieder Großes von Jesus erwarten. Es gibt so viele Rezepte. Es schwirrt im Augenblick von Rezepten, wie unsere Gemeinden neu gegründet werden können, wie sie wachsen können, wie sie effektiv werden können, wie eine gesunde Leiterschaft geschult in Leadership die Gemeinden voranbringen könnte, was wir für Musik brauchen, wie anders die Gottesdienste sein müssten, wie es da pfupfern müsste. Angesichts der Gräber der Missionare kommt mir das immer vor wie Spreu, die der Wind zerstreut. Wenn wir unser Vertrauen setzen auf Rezepte und Programme und Musik und Gestaltung. Whenever the church is effective, wenn immer die Kirche überhaupt Erfolg hat, effektiv ist, gesund ist. Jesus is effective, dann ist Jesus, der effektiv ist. Ich wollte ja von Korntal erzählen. Das nächste Grab existiert nicht mehr. Das haben die Nazis, bevor diese Zerstörung des Friedhofs gestoppt werden konnte, ausgehoben gehabt. Die damalige Hitlerjugend und der Bund Deutscher Mädchen, BDM, wurden eingesetzt, um die Gräber zu öffnen. Auch das Grab der Luise Däuble, Lehrerstochter aus Gerlingen. Wir wollen ja nicht bloß von Männern reden, sondern auch von Kindern und von Frauen. Die Luise war gefragt worden, die zwei Brüder von ihr waren Missionare. Luise, das wäre doch was für dich. Draußen gibt es so viele Missionare, die sind jetzt 5, 6 Jahre draußen und merken, dass sie nicht sterben über den Tropenklima. Aber da hat jetzt wieder einer geschrieben, er braucht eine Frau. Lina, wärst du nicht bereit? Luise, wärst du nicht bereit, nach Indien zu gehen? Wird so viel Törichtes geschrieben über die Missionarsbräute. Was das für eine Brutalität gewesen wäre, dass man die hinausgeschickt hat zu einem völlig unbekannten Bräutigam. Es wurden meist noch viel glücklichere Ehen als bei uns, wo man am Anfang meint, die Liebe, und nach 14 Tagen ist auch nicht mehr so, gell? Also, die haben gewusst, wir wollen miteinander die Sache des Herrn Jesus anpacken. Das war die Basis, auf die auch eine Ehe gebaut werden konnte. Die Luise war bereit, auf einer ganz langen Fahrt, damals gab es noch keinen Suezkanal um Afrika herum, kam sie nach Indien. Viele Stürme, Seekrankheit, sogar der indische Koch wurde krank. Da ist die Luise in die Kombüse gegangen und hat schwäbische Knöpfle gekocht zur Begeisterung all der Teilnehmer auf der Fahrt. War eine praktische Frau und hat sich überlegt, wie sieht denn wohl mein Bräutigam, der Missionar Kammerer, aus, dem ich zugedacht bin? Als sie da auf der Höhe von Bangalore war, wer von denen da draußen ist er denn? Aber die haben alle betrübte Gesichter gemacht. Und als die Luise schließlich mit ihrem Kanu an Land kam, musste man ihr sagen, der Kammerer ist leider vor 4 Wochen gestorben. Dann hat sie gesagt, habt ihr für mich Aufgaben? Sie ist eingesprungen im Schulwesen da in Mangalore, bis der Ludwig Fink, ein Missionar, Theologe aus Kalf, gedacht hat, es wäre doch auch was für mich, gell, die Luise. Er musste allerdings zuerst nach Basel schreiben, ob er die Genehmigung bekommt. Aber er hat Genehmigung bekommen, dann haben die geheiratet, ein Kind bekommen. Aber dann wurde der gute Missionar Fink schwer krank. Die Luise hat gesagt, es hat gar keinen Wert, wir müssen möglichst schnell heim. Mit dem Schiff sind sie heimgefahren, wieder den weiten Weg. Allerdings damals schon der Suezkanal gebaut. Im Mittelmeer hat der Ludwig Fink seinen Geist aufgegeben, in der Nähe von Korfu. Man konnte ihn nicht mehr im Mittelmeer bestatten, man war zu nah an der Insel Korfu. Die Luise musste den Leichnam ihres Mannes dem Konsul in Korfu zurücklassen und ist selber weitergefahren und kam als Witwe an, nach kurzen Ehejahren in Deutschland. Da hat man gesagt, Luise, guck mal, der Missionar Rebmann ist jetzt 55 Jahre alt, erblindet, ausgepowert, leergebrannt. Das wäre doch was für dich. Und sie hat ihn geheiratet. Und mit erblindeten Augen hat der Rebmann gesagt, lobe den Herrn meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Die letzten Lebensmonate dieses Kreismissionars waren plötzlich erhellt durch die Gegenwart der Luise, die dann noch 30 Jahre in Korntal gelebt hat. Missionsschicksale, bereit zum Opfer, zu einem fröhlichen Opfer. Manchmal musste man auch schlucken. Ich weiß von einer Missionsbraut, die kam nach Kamerun. Na doch gemerkt, mein Bräutigam ist so anders, als ich mir vorgestellt habe. Und da sind ihr täglich die Tränen gekommen, bis ihr Bräutigam gesagt hat, jetzt ist Schluss. Und ab dem Augenblick hat sie nicht mehr geweint. Also, verstehen Sie, das gab es auch. Durch Krisen hindurch, wir müssen zusammenstehen, und es wurde eine glückliche und gesegnete Ehe. Luise Däuble, wir gehen weiter noch ein paar Meter. Samuel Hebig, der große Indienmissionar, der bereit war, auf den Götzenfesten der Inder zu sagen, ihr betet doch Steingötter an, die euch nicht helfen können, bis die Tempelpriester die Elefanten losgelassen haben, die Tempelelefanten auf diesen Missionar Hebig. Die ersten Elefanten konnte er noch erschrecken mit seinem großen schwarzen Regenschirm, den er aufgespannt hat. Das war für Indien was ganz Neues. Wahrscheinlich hat der Gandhi überhaupt dort gelernt, einen Regenschirm zu tragen. Aber nach und nach hat er Hebig begriffen, nicht die Götzentempel sind schlimme, sondern die englische Kolonialarmee, die in Indien war, die galten für die Hindus in Indien ja als getaufte Leute, sind Christen. Und wie die saufen und touren und sich benehmen, das sollen Christen sein. Da habe ich gewusst, da kann ich missionieren, solange ich will. Sie sind abschreckend. Ich muss zuerst anfangen, unter den Engländern Sie daran zu erinnern, was es bedeutet, auf den Namen des Herrn Jesus getauft zu sein. Und da hat er angefangen, unter den englischen Offizieren so zu missionieren, zu evangelisieren, dass man schließlich das Regiment, das stationiert war in Cannanore, Hebbigs Own genannt hat, Hebbigs Leibregiment. Da sind Offiziere und Soldaten zum Glauben gekommen, sind verändert worden über der Botschaft. Und als schließlich der alte Hebig nach Europa zurückkam, da hat er gesagt, die Hauptaufgabe ist, hier in diesem heidnischen Europa wieder zu sagen, dass es Jesus gibt, den Erlöser und Retter, der ein Leben verändern kann. Und er hat angefangen in der Schweiz, in Elsass, Württemberg und Baden, Evangelisationsvorträge zu halten. Abgebremst durch eine Pfarrerschaft, die gesagt hat, wir haben das nicht nötig. Aber er war eigentlich der Erste, wenn wir unten da jetzt Ulrich Perzani haben, verstehen Sie, der steht auf den Schultern so eines Hebig. Der hat angefangen, hat gesagt, die Aufgabe in unseren deutschsprachigen Gemeinden ist, dass wir ganz neu wieder lernen, was Glaube an Herrn Jesus ist. Dazu hat er eingeladen, Bahnbrecher der Evangelisation. Auf seinem Grabstein steht Samuel Hebig, ein Zeuge Jesu Christi aus der Heidenwelt. Mit der Heidenwelt hat er nicht Indien gemeint, sondern sein Nellingen auf der Ulmer Alb, aus dem er stammte. Da ist Heidentum bei uns in Württemberg. Und ich bin als Zeuge Jesu aus dieser Welt herausgerissen worden, damit ich Menschen sagen kann, was man an Jesus hat. Wie lieblich sind die Füße der Boten, die Frieden verkündigen, die sagen, dein Gott ist König. Ich habe vorher erzählt, dass Krapf und Rebmann eigentlich erfolglos gearbeitet haben. Aber dass heute in Ostafrika eine Christenheit ist, dort in Ruanda, Burundi, Tansania, Kenia, die so lebendig ist, dass sie selber Missionare heute aussenden. Manche von ihnen haben noch auf unseren Gemeindetagen den afrikanischen, ugandischen Bischof Festo Kiwengere erlebt. Das ist Frucht des Ostafrika. Wie kam es dazu, dass über diesem scheinbaren Scheitern von Rebmann und Krapf dann plötzlich eine Christenheit entstanden ist? Wenn ich mit Ihnen jetzt noch ein paar Meter weitergehe zu dem Grab von Karl Isenberg, dann muss ich zuerst sagen, wenn es überhaupt Jugendarbeit gibt und wenn wir heute eine Jugendkonferenz für Weltmission haben, der Karl Isenberg war der Erste, der um 1840 Jugendkreise gesammelt hat, zuerst Jungmännerkreise, in Barmen, in Basel, Berlin, überall, wo er hingekommen ist, hat er angefangen, war damals was ganz Neues. Was brauchen die Jungen, was selber für sich? Doch, junge Leute brauchen einen eigenen Bereich. Und da hat er ihnen erzählt von der Mission, hat ihnen die Mission lieb gemacht. Er selber war ein schwächlicher Mann, körperlich gesehen, aber von einem hohen Intellekt. Man hat gemerkt, er hat eine unglaubliche Sprachbegabung. Ursprünglich hat er dort in Barmen, wo er zu Hause war, Klempner gelernt, aber sein Pfarrer hat gemerkt, da ist mehr drin, der möchte Missionar werden, der kann es auch. Und man hat ihn zu Sprachstudien geschickt und in Basel haben sie gesagt, der ist so begabt, den müssen wir schnell nach Berlin schicken, zu den besten Theologieprofessoren, dass er später auch irgendwo, wo wir ihn Mission hinschicken, theologisch die Hintergründe erkennt. Man hat ihn zuerst nach Äthiopien geschickt. Wisst ihr, damals war es so, um 1840, dass die Welt überzeugt war, der Islam wird ganz schnell zusammenbrechen. Das ist eine Religion, die vorbei ist. Und um den Menschen, die dann keinen Halt mehr haben, Rückhalt zu geben, müssen wir zuerst die Reste der christlichen Kirchen, die es in diesen muslimischen Ländern gibt, die koptischen Kirchen in Äthiopien, die koptischen Kirchen in Ägypten, man muss die Kirchen in Persien, in Südrussland stärken, damit sie fähig sind, plötzlich im Zusammenbruch des Islam wieder neu evangelisieren zu können. Welche Illusion! In der Mission ist immer wieder deutlich geworden, dass die großen Pläne, die Menschen hatten, auch zerbrochen sind. Und dass unser Gott Großes hat. Ich habe vorher gesagt, Krapf und Trebmann wurden aus Äthiopien hinausgeworfen von dieser koptischen Priesterschaft. Auch Karl Isenberg, der äthiopische Wörterbücher verfasst hat, Grammatik, die Bibel übersetzt hat ins Äthiopische, wurde schmählich hinausgeworfen, als er aus Äthiopien hinausgeworfen war, war er wie ein Wrack. Und hat zu seiner Church Missionary Society gesagt, was ich jetzt brauche, ist Ruhe. Ja gut, dann schicken wir dich nach Bombay. Dort kannst du eine englischsprachige Zeitschrift herausgeben als Redakteur, hast ein ruhiges Leben. Und eines Tages standen englische Marineoffiziere vor ihm. Die haben gesagt, wir haben jetzt im Auftrag der englischen Regierung im Indischen Ozean diese arabischen Sklavenschiffe aufgebracht. In England war inzwischen beschlossen worden, dass man gegen die Sklaverei ankämpft. Wir können die Erwachsenen wieder zurückbringen nach Ostafrika. Die wissen, zu welchen Dörfern sie gehören. Aber was machen wir mit den Kindern? Könnten Sie nicht, Isenberg, die Kinder aufnehmen und plötzlich Heime aufbauen für Mädchen und Burschen? So hat Isenberg über Nacht, der einen ruhigen Posten haben wollte, 27 Boys Homes und Girls Homes aufgebaut in Bombay. Die haben Handwerk gelernt. Viele von ihnen sind zum Glauben gekommen. Da hat Isenberg gesagt, ihr kommt doch aus Ostafrika. Wie wär's, wenn ich euch, seid ihr bereit, zu Rebmann und Krapf zurückschicke? Und als sie da in der Gegend von Mombasa ankamen und plötzlich gesungen haben, Lob Alendolo, lobe den Herren, mächtigen König der Ehren, in ihrer Swahili-Sprache, sind dem fast erblindeten Rebmann die Tränen übers Gesicht gelaufen. Dass Gott das fertig bringt, dass Gott das fertig bringt, dass wir scheitern. Und jetzt ist plötzlich da eine ostafrikanische Gemeinde über die Aufhebung des Sklavenhandels, über englische Marineoffiziere, über Isenberg in Bombay. Was kann unser Gott anknüpfen? War die Mission in Äthiopien umsonst? Was der Martin Flath auch in Korntal beerdigt, noch auf seinen Grabstein schreiben ließ, das Psalmwort, Mohrenland wird seine Hände ausstrecken nach dir, Jesus. Die paar hundert Bibeln, die Krapf und Isenberg zurückgelassen hatte, neben sie meinten, die sind Papierkorb gewandert, zwar vergeblich, sind, das hat ein schwedischer Forscher jetzt nachgewiesen, der Anlass geworden dafür, dass heute ganz lebendige Kirchen, die Kalehawat-Kirche und die Mekane-Jesus-Kirche in Äthiopien existieren. Gott kann selbst ein paar alte Bibelausgaben dazu benutzen, dass Leben entsteht. Vergesst nie den Augenblick, als Emmanuel Abraham, der Präsident der damals vom sozialistischen Regime verfolgten Mekane-Jesus-Kirche, uns ein Grußwort sagen sollte in der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, die damals in Osnabrück stattfand. Er hat gesagt, ich kann nicht viel sagen, weil er wusste, die Geheimdienste sind auch hier in diesem Saal, die erzählen sofort in Addis Abeba, was ich über die Verfolgung sage. Ich möchte euch grüßen mit dem Wort aus Römer 8. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Da wussten wir, was los war. Dann hat er eine Pause gemacht. Sein Gesicht hat gestrahlt. Aber, so geht's Römer 8 weiter, in dem allem überwinden wir weit. Um des Willen, der uns geliebt hat, des Jesus Willen. Heute ist das sozialistische Regime weggefegt. Und die Gemeinden und Kirchen Äthiopien blühen. In dem allem überwinden wir weit. Die Siege, die unser Herr Jesus Christus auf diesem Feld unserer weiten, schönen Welt erficht, sind Siege, an die er seine Schwachen, an denen er seine schwachen Leute teilhebend ist. Es braucht uns nicht, dass wir ihm zu Siegen verhelfen. Aber es ist die Würde derer, die auch in der Mission draußen wirken. Der Würde derer, die eine kleine Jungschar leiten, die sich um den Jugendchor bemühen. Dass Jesus uns teilhaben lässt an seinem Siegen. In his story, der Geschichte, die er schreibt. Herr Jesus, vielen Dank, dass das nicht bloß Vergangenheit ist. Versunken in Gräbern. Sondern, dass du bei jedem von uns das wirken kannst. Deine Geschichte. Die Ausstrahlung, die du uns schenkst. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil du toll bist. Wir sind gespannt darauf, was du noch tun wirst bei uns, in unserer jungen Generation, in unseren Gemeinden. Amen.